Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für alle, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir haben uns natürlich heute mit der fünften Playoff-Nacht 2024 beschäftigt, indem wir beide Spiele live geschaut haben und auch live auf Playback TV kommentiert haben. Die Miami Heat haben es schon geschafft und einen Sieg gegen die Boston Celtics errungen. 111 zu 101 auswärts im Boston Garden für die Hot Shooting Heat. Es war ein absoluter Dreierregen. Es war ein Franchise-Rekord bei den getroffenen Dreiern. Die Celtics konnten nicht mithalten mit ihrer Offense. Ja, es ist so ein bisschen wie ein Flashback zu den Eastern Conference Finals 2023 und heute, wie gesagt, Franchise-Rekord bei den getroffenen Dreiern, also noch mehr als in jedem Spiel. Letztes Jahr in den Playoffs für die Miami Heat, die ja ohne Jimmy Butler und auch ohne Terry Rozier und natürlich ohne Josh Richardson auskommen müssen. Das tut der Spannung dieser Serie natürlich sehr gut. Wem das nicht so gut tut, ist meinem einen heutigen Gast, der auch gerade mit mir die Games live auf Playback kommentiert hat. Es ist der David Grund. Hey David.
Hey Jonathan, ja, eine Celtics-Niederlage und ein Blowout sind natürlich genau mein Ding. Das ist das, was ich von den Playoffs haben will.
Ja.
Aber ansonsten hat es Spaß gemacht.
Die Playoff-Nacht ist tough für dich und zu einem Überfluss holen wir gleich, wenn wir über Celtics Heat sprechen, auch noch einen Heat-Fan hier rein. Der Sebi Zink wird hier zum ersten Mal seit der Heat-Preview letzten Herbst, die wir zusammen mit Arne noch aufgenommen hatten, wieder dabei sein. Solange wir noch auf den warten, sprechen wir erstmal über das zweite Matchup. Du hast gerade schon gesagt, das war ein Blowout. Das waren die Pelicans bei den Thunder in Oklahoma City. Ehrlich gesagt ist das Spiel noch nicht ganz vorbei. Doch jetzt ist es gerade in diesem Moment vorbeigegangen. Wir haben nämlich irgendwann gesagt, okay, ja, es ist so ein Blowout hier, sobald die Thunder 30 vorne sind oder die Pelicans ihre Starter runternehmen, gehen wir in die Aufnahme und das war jetzt gerade vor ein paar Minuten der Fall. Gewonnen haben sie 124 zu 92, also mit 32 Punkten, haben hier absolut dominiert. Das Spiel hat jetzt eher dem entsprochen, was ich so im Schnitt von der Serie erwarte. Also ich habe ja auf einen Sweep getippt gehabt, das sah im ersten Spiel noch nicht ganz so eindeutig aus, da ja, gab es einen Crunch-Time, die Thunder waren ineffizient in der Offense, konnten die Schwachstellen der Pelicans nicht konstant genug attackieren, sahen auch noch so ein bisschen nervös aus, natürlich als jüngstes Team der Liga, fast alle zum ersten Mal in den Playoffs und so weiter und so fort. Pelicans hatten da ganz gut dagegen gehalten. Heute haben sie auch ja so ein Dreiviertel ganz gut dagegen gehalten. Jonas Valančiūnas kam rein und hat direkt gebiestet die ersten paar Minuten. Du hast eine kurze Pause gebraucht nach Celtics Heat und hast es verpasst gehabt. Und danach konnten das die Pelicans auch nie wieder so replizieren. Also du hast es gar nicht so gesehen. Als du zurückgekommen bist, war es schon die Chad Holmgren Show, der im ersten Viertel 15 Punkte aufgelegt hat, was auch schon irgendeine Art Rekord war für einen Rookie. In dem ersten Viertel hat er dann kurze Zeit später schon 20 Punkte und geht jetzt hier heute mit 26 Punkten in 29 Minuten nach Hause. Die Thunder mit ihm. Team High plus 32 auf dem Feld. Topscorer für die Thunder, Shai Gilgeous-Alexander mit 33 Punkten, war eine absolute Masterclass von ihm. J-Dub 21 Punkte und 7 Assists noch dazu, auch sehr, sehr effizient. Was würdest du sagen, war der Hauptfaktor hier heute für diese dominante Performance der Oklahoma City Thunder? Du hattest Spiel 1 ja noch gar nicht gesehen, das einzige Spiel bisher, das du verpasst hast, der Playoffs 2024. Deswegen war die Serie für dich quasi noch ein unbeschriebenes Blatt. Was waren jetzt hier so deine ersten Eindrücke?
Ja, die Dominanz der Big Three der Thunder in Form von Shai, J-Dub und Chet war schon ziemlich beeindruckend. Also wie gesagt, dass Valančiūnas abgegangen ist, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe 4 Minuten verpasst, in denen hat er anscheinend 11 Punkte gemacht und ich habe da nur gesehen, wie Chet ihn total dominiert hat und hat ihn ja aus der Zone rausgezogen, er ist um ihn drumherum gedribbelt. Auch als er ihn verteidigt hat, hat Valančiūnas ihm einen richtig starken Bump gegeben. Das sah dann so aus, als hätte er ihn unterm Korb aber Chet ist dann noch recovered und hat den Wurf geblockt. Auch gegen andere Spieler hatte er dann noch eine enorme Präsenz am Korb, was man sehen konnte. Also er hatte echt ein sehr starkes Spiel für einen Rookie. Und ja, auch Shea hat einen etwas langsamen Start. Ich glaube, er hat noch nicht gepunktet in der Zeit, wo ich fehlte. Aber hat dann immer mehr Jumper reingeworfen. Der Bogen der Jumper wurde auch immer höher. Und er hat auch wirklich jeden, der nicht Herb Jones hieß, weggekocht. Und sogar Herb hatte natürlich seine Probleme mit Shea. Also auch von ihm war das ein unfassbar starkes Spiel. J-Dub kam erst ziemlich spät zum Tragen, also da war es eigentlich gar nicht mehr so kompetitiv, aber auch mit seinen Drives immer wieder natürlich sehr hilfreich. Und ja, für die Pelicans wird einfach schwer, das Drive-and-Kick-Game der Thunder zu matchen, weil ohne Valanciunas, sie wollen Nance offensichtlich nicht so viel spielen, aber mit Valanciunas haben sie einfach diese riesige klaffende Lücke, und wenn er dann nicht wie am Anfang so viel scored, dann wird er auch einfach kein Plusfaktor sein. Aber ich weiß auch nicht, wie sie das überbrücken wollen, wenn Ingram halt auch nicht irgendwie auf 25 bis 30 Punkte kommen kann. Das hat er auch noch nicht bewiesen in dieser Serie.
Ja, genau. Hast du jetzt schon viele wichtige und richtige Dinge angesprochen. Ich habe es jetzt gerade auch noch gefunden. Laut ESPN Stats & Info ist Chad der erste Rookie mit 15 Punkten in dem ersten Viertel in den letzten 25 Jahren. Und er hatte die zweitmeisten Punkte in einer Halbzeit. Das wurde vorhin eingeblendet für einen Rookie mit den 20. Also da gab es noch einige andere, die auch 20 hatten. Und ein Spieler hatte mehr, und das war Zydrunas Ilgauskas 1998 mit 21 Punkten in der ersten Halbzeit gegen die Indiana Pacers. Das ist vielleicht noch ein bisschen beeindruckender, weil die Pace damals natürlich noch bedeutend langsamer war als heutzutage, und ich bin mir auch relativ sicher, dass Ilgauskas in dem Spiel keine Dreier reingehauen hat, wie Chad hier heute direkt drei Stück reingehauen hat im ersten Viertel. Ja, also die Pelicans hier mit allen möglichen Problemen dürfen halt das Possession Game nicht verlieren, weil sie werden halt nicht mit der Scoring-Effizienz, Shooting-Effizienz der Thunder mithalten können. Die Thunder heute mit einem 130er Offensiv-Rating. Also die Pace war relativ langsam, 94 Possessions für die Thunder, aber trotzdem 124 Punkte, 68% Effective Field Goal Percentage, das ist das 97. Percentile, also viel besser wird es nicht über ein ganzes Spiel. Gleichzeitig sind die Thunder natürlich ein Low-Turnover-Team, auch weil Shea ein Low-Turnover-Creator ist und er halt heute auch wieder das meiste kreiert hat, zumindest ab dem zweiten Viertel oder Ende des ersten Viertels. Er war lange oder spät noch der einzige OKC Thunder, der noch gar nicht gepunktet hatte, also hat der Chat erstmal ein bisschen kochen lassen. Auch Lu Dort hat direkt losgelegt mit, ich glaube, zwei getroffenen Dreiern und einem Midranger. Hat also da auch den Platz bestraft, den er bekommen hat von der Pelicans Defense. Giddy war heute aggressiver, das hat man gesehen in Transition, weil er im Halbfeld natürlich nicht so viele Möglichkeiten hat. Er hat da versucht, da dann direkt zu pushen und hat einmal gefinished und ich glaube einmal noch einen Foul gezogen. Und dadurch, dass die Thunder so wenig Turnovers gemacht haben, hätten die Pelicans halt wieder am offensiven Brett beasten müssen, um das Possession Game einigermaßen zu gewinnen. Und das haben sie nicht. 22% Offensiv-Rebound-Rate, also die Thunder heute auch viel besser beim Rebounding. Valanciunas war da auch nicht so ein großer Faktor wie noch in Spiel 1. Der hatte heute nur 7 Rebounds in 23 Minuten, nur 2 am offensiven Brett. Die hat er relativ früh geholt und danach gar keine mehr. Freiwurfraten waren ungefähr ausgeglichen, also auch da kein Vorteil für die Pelicans. Man hat gesehen, dass Brandon Ingram sich was vorgenommen hatte für die zweite Halbzeit, ist da ein paar Mal aggressiver in die Zone gegangen und hat tatsächlich auch Fouls gezogen. Ab und zu mal hat man auch einen Pindown für ihn gesehen, wo er dann so hoch gecuttet ist, Richtung Freiwurflinie den Ball bekommen hat und direkt in den Turnaround reingehen konnte. Sowas würde ich mir für ihn viel öfter wünschen, weil wenn er immer erst gegen Lu Dort kämpfen muss, um an seinen Spot zu kommen und dann einen Tough Shot über den nehmen muss, das ist einfach keine effiziente Offense. Er hatte heute auch eine geringe Usage, also hat nur 14 Shooting Possessions genommen. Er war effizient, da kann man nichts sagen. 18 Punkte aus 14 Shooting Possessions ist durchaus okay. 3 Turnovers bei 3 Assists noch on top. Aber das ist einfach nicht genug, weil defensiv hat halt auch keinen positiven Impact. Pelicans mit ihm auf dem Feld, Team Low minus 30. Das kommt auch nicht von ungefähr in den 33 Minuten, in denen er auf dem Feld stand. Also die Pelicans haben einfach massive Probleme in diesem Matchup. Und heute hat sich das eben auch in dem Maß gezeigt, wie ich es erwartet hatte. Die Pelicans kommen auch nicht in Transition. So im Halbfeld tun sie sich schwer aufgrund des mangelnden Spacings und aufgrund der Elite Creation. McCollum konnte im Spiel heute auch nicht seinen Stempel aufdrücken. Wie gesagt, Valanciunas nach den heißen Start, danach auch nicht mehr viel von ihm gekommen und dann gehen ihnen einfach schnell die Möglichkeiten aus. Trey Murphy hatte auch kein so gutes Spiel wie noch in Game 1, als er Topscorer war. Sie kommen nicht in Transition. 5% Transition Frequency, das ist das erste Percentile. Und da hatten sie ein 80er Offensiv-Rating. Ich glaube, sie hatten nur 2 Fast-Break-Points. Ich kann das gerade nochmal gegenchecken. Ich habe es vorhin gesehen. 6 am Ende sogar. Also kamen noch 4 dazu, aber 14-6 Fast-Break-Points auch. Da konnten sie keinen Vorteil für sich rausspielen. Die Thunder hatten sogar mehr Second-Chance-Points als New Orleans, obwohl die auch nicht viel offensiv über uns geholt haben. 9-8. Ja, die Bereiche gehen dann einfach aus, wo die Pelicans Vorteile haben. Thunder haben im zweiten Viertel schon mit 15 geführt, zur Halbzeit mit 13, dann im dritten Viertel wurden es schnell über 20 Punkte und im vierten dann, wie gesagt, über 30. Was hast du noch für Gedanken? Willst du noch erst über die Thunder sprechen, über die Pelicans? Ich lass dir da freie Hand.
Ja, es ist auch einfach auffällig bei den Pelicans, dass die Struktur, also natürlich ist okay, ist ja auch eine sehr gute Defense, aber es ist schwierig, ist da was Funktionales aufzuziehen und man hat ja auch gesehen, dass ihre Stars oder ihre Scorer alle so ein bisschen separat funktioniert hatten, also CJ hatte so dieses eine gute zweite Viertel, weil Valanciunas halt im ersten am Anfang, Ingram im dritten, aber es ist irgendwie gerade schwer vorstellbar, wie sie eine potente Offense aufziehen können, die dann über ein ganzes Spiel den Thunder Druck macht und dass sie da genug scoren könnten. Und die Thunder haben ja auch gezeigt, dass ihre eigene Offense aus dem ersten Spiel schon so ein bisschen fluky war und dass da auf jeden Fall mehr drin ist, jetzt wo Shea sich auch deutlich wohler gefühlt hat gegen die Verteidiger der Pelicans. Also ja, machen wir schon natürlich Sorgen für die Pelicans, wie es natürlich so ist, wenn man 2-0 zurücksteht gegen einen höheren Seed. Also das wird schwierig, das noch zu drehen. Und Zion soll ja auch erst nach Spiel 4 reevaluiert werden. Also das ist wahrscheinlich dann auch schon etwas zu spät, um noch bei der Serie helfen zu können.
Ja, genau. Also vor allem wird er da erst reevaluiert. Also wer weiß, wann er dann wieder spielen könnte. Da wird es dann sehr sicher leider schon zu spät sein. Davon gehe ich auch aus. Also nach Spiel 1 konnte man vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass die Thunder sich hier schwerer tun als erwartet und dass die vielleicht mal eins klauen können oder zwei die Serie verlängern und vielleicht könnte dann Zion ja auch direkt zurückkehren. Aber bei Muskelverletzungen bin ich da immer ein bisschen skeptisch, genauso wie bei Giannis ja auch. Da sollte man auch nichts riskieren, weil im Endeffekt kann man es nur noch schlimmer machen und dann fällt der Spieler noch länger aus. Von daher fürchte ich auch. Also Willie Green hat ein paar Sachen probiert, hat auch mal so kurz eine Zone eingestreut. Wir haben da auch im Livestream ein bisschen drüber philosophiert gehabt, weil die Frage gekommen war im Chat, ja, sollten die mal eine Zone auspacken. Aber die Thunder, die haben halt das Spielermaterial, um eine Zone auch komplett auseinanderzunehmen. Gerade Chat, wenn der dann im Halbpost einen Ball bekommt, der wird die richtige Entscheidung treffen. In den meisten Fällen kann passen, kann den Ball auf den Boden setzen, kann direkt den Wurf einnetzen. Gerade gegen jemanden wie Valanciunas oder die Thunder-Spieler sind einfach auch gut genug, dann da die Zone zu brechen per Drive. Gerade SGA, dann muss da die Hilfe kommen, dann kicken sie raus. Und das Shooting war halt heute auch gut genug, also mehr als gut genug. 48% Dreierquote für OKC, 14 von 29. Lou Dort, 4 von 6, wird er nicht jedes Spiel machen, aber heute hat er eben die offenen Looks dann auch bestraft. Giddy hat noch eingetroffen für 13 Punkte aus 11 Shooting-Possessions, also heute auch effizient gewesen. Konnte dadurch auch ein bisschen länger spielen, 26 Minuten heute für Josh Giddy. Shea hat 3 von 5 von Downtown eingenetzt, hat 21 Shooting Possessions für seine 33 Punkte gebraucht. Also das ist einfach hyper effizient. Von der Bank dann noch Isaiah Joe 2 Dreier reingeknallt. Ich fand's interessant, dass Dagnall wieder seine 11er Rotation hier in den Playoffs ausgepackt hat. Beziehungsweise ja, eine 10er. Also Kendrick Williams heute nur mit 3,5 Minuten. Das war im Prinzip eigentlich nur noch Garbage Time am Ende. Aber 10 Mann haben halt richtig viel gespielt. Alle mindestens 10 Minuten. Gordon Hayward am wenigsten. Der hat auch am wenigsten gemacht. Ich weiß nicht, wie lange der noch in der Rotation drin bleibt. Vielleicht will er mir noch ein paar Chancen geben. Aber der hat wieder absolut gar nichts gemacht oder gebracht eigentlich aus meiner Sicht. Also ja, Joe ist klar, dass der drin ist. Jay Will als einziger Big auch. Der hat heute nur einen Dreier genommen, den nicht getroffen. Im letzten Spiel hat er 2 von 4 eingenetzt. Ansonsten macht er offensiv ja nicht so viel, als ein paar Screens zu stellen, mal einen Pass zu spielen, vielleicht auszuboxen in der Defense und versuchen, einen Offensivfall anzunehmen. Cason Wallace ist fest in der Rotation mit 19 Minuten. Wieder ganz gute Defense gezeigt gegen CJ McCollum. 2 Punkte gescored. Aaron Wiggins auch wieder mit Energie von der Bank. 5 Rebounds, 2 Assists, 2 von 2 aus dem Feld. Also ich erwarte eigentlich, dass früher oder später Gordon Hayward wahrscheinlich aus der Rotation rausfliegt.
Würde ich mir natürlich auch wünschen, denn mir macht es immer noch keinen Spaß, ihm beim Zocken zuzusehen. Aber auf jeden Fall noch Shoutout an Cason Wallace. Der hatte, ich glaube, das war im dritten Viertel, ein Stretch. Da hatte der 2 schöne Drives, Closeouts attackiert. Einmal ein Dump-Off auf J-Dub, glaube ich, der den dann reingeslammt hat und dann aus der anderen Ecke und dann hat er selber gefinished. Und das hat so ein bisschen den Blowout besiegelt. Hat auf jeden Fall sehr gut ausgesehen. Also mir gefällt wirklich, wie er spielt. Auch die Defense von ihm ist richtig krass, jetzt schon.
Ja, die Thunder haben es auch gut gemacht. Die haben oft versucht, Herb Jones erstmal von Shea weg zu screen, weg zu switchen, und alle anderen Defender kocht SGA einfach gnadenlos. Das ist vorhin schon gesagt. Es war halt auch kein Zufall, dass er ständig sich irgendwem anderen als Herb Jones gegenüber gesehen hat. Herb Jones tut da natürlich sein Bestes, aber bei so einem absoluten Superstar wie SGA, und er hat halt gezeigt, dass er das auch in den Playoffs ist, da ist es dann halt auch oft so, dass die gute Offense, die gute Defense einfach schlägt. Du hast auch gesagt, die Wurfkurve wurde immer steiler, hat dann da auch tough Middies getroffen, wie er es halt so tut. Ist gar nicht so viel an die Linie gekommen heute, nur 4 Freiwürfe, aber das war im Endeffekt dann auch egal, weil er einfach so effizient aus dem Feld war. Herb Jones offensiv heute viel besser als in Game 1. Er bekommt natürlich auch jeden freien Dreier, den er will. Die Thunder geben ihm den einfach heute 4 von 7 und 6 von 9 aus dem Feld. In Game 1 war er, glaube ich, 2 von 10 gewesen. Daher auch 18 Punkte, die zweitmeisten nach JV für die Pelicans. Aber das wäre ganz, ganz nett, wenn halt er als, weiß ich nicht, dritte oder vierte Option dann halt diese Punkte machen würde. Aber das Spiel war ja gar nicht knapp, weil einfach zu wenig von Ingram und auch McCollum gekommen ist. McCollum wird auch die ganze Zeit attackiert in der Defense, egal wen der verteidigt. Die gehen immer direkt rein in den Drive gegen ihn. Kann da von fast jedem überpowered werden. Es gibt einfach selten ein Matchup, wo man ihn ein bisschen verstecken kann. Ein bisschen gegen Lou Dort oder Isaiah Joe vielleicht. Aber wie gesagt, die haben halt heute einfach ihre ganzen Jumper reingeknallt. McCollum heute 15 Punkte, 4 Assists bei 4 Turnovers, hat auch 15 Shooting Possessions für seine 15 Punkte gebraucht. Das ist halt einerseits das, was wir von CJ McCollum in den Playoffs so ein bisschen gewohnt sind, und auf der anderen Seite halt nicht effizient genug, um die Pelicans Offense hier im Rennen zu halten. Hast du noch was zu den Pels oder zu diesem Matchup, was wir noch nicht besprochen haben?
Nee, eigentlich nicht. Es hatte noch jemand einen Halfcourt-Shot getroffen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der für die Sioux Fall Skyforce spielt.
Krass, okay.
Nee, das war ein Spaß, aber das ist das G-League-Team der Heat.
Ah, okay. Ja, es ist zu früh am Morgen, dass ich die Connection jetzt gerade hinbekommen habe. Ich dachte, ich hätte das vorhin irgendwie verpasst, weil du ja dann erzählt hast, dass mal so ein College, was war das, Division 2-Spieler oder sowas, mal so drauf getroffen hat. Er durfte das Geld dann nicht annehmen, wegen dieser bescheuerten NCAA-Regularien. Ja. Okay, nee, aber Wurf war clean von dem Typ, $20,000 Scheck dann bekommen, ist er total ausgerastet. Ich hätte es jetzt geglaubt, wenn du gesagt hättest, er zockt in der G-League. Ja, was haben wir noch? Alvarado, einfach zu klein in dem Matchup, 0 von 5 aus dem Feld, defensiv nicht den gewohnten Impact, weil es einfach nicht das beste Matchup für ihn gibt.
Das sah man echt.
Ja, also die Thunder sind auch einfach physisch auf einem ziemlich hohen Level, vielleicht so Absatz von Isaiah Joe, aber der handelt den Ball ja einfach zu wenig, dass José Alvarado da großen Impact haben könnte, wenn er ihn verteidigt. Nance Jr. heute nur mit 15 Minuten, der hat sich irgendwie verletzt und musste dann raus. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres, aber auch 3 Turnovers für ihn. Also der hat auch großen Anteil an den vielen Turnovers der Pelicans. Dreier sind nicht gefallen, 27% für New Orleans. Am Ende, als das Spiel sowieso schon durch war, durften sich Dyson Daniels und auch Jordan Hawkins nochmal ein bisschen probieren hier. Ich habe ja schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Jordan Hawkins vielleicht noch eine Option wird. Nach Spiel 1 in dieser Serie hat es seine beiden Dreier heute nicht getroffen. Und Dyson Daniels, ja, der durfte dann noch ein bisschen SGA verteidigen. Aber der dürfte weiterhin nicht wirklich spielbar sein in dieser Serie. Also ja, ich gehe weiterhin vom Sweep aus. Es kann natürlich sein, dass die Thunder nach der 2-0-Führung dann in New Orleans im Spiel 3 erstmal ein bisschen vom Gas gehen, oder wenn sie das auch noch gewinnen sollten, nach der 3-0-Führung vielleicht sogar dann Spiel 4 noch verlieren, dann wird es ein Gentleman's Sweep und die Pelicans können ihren Fans zu Hause noch einen Sieg schenken. Aber das ist einfach aus meiner Sicht keine kompetitive Serie. Ich wüsste jetzt auch nicht, was die Pelicans so viel anders machen sollten, was Willie Green für Schemes und Strategien hier noch zeigen sollte. Ich glaube einfach nicht, dass viel mehr von CJ McCollum kommen kann. Klar, der kann vielleicht 2 Dreier mehr treffen oder so, aber das hätte jetzt hier heute auch nicht den Unterschied gemacht. Brandon Ingram, glaube ich, kann einfach nicht in dem hohen Volumen hier mithalten. Es ist ein zu schweres Matchup für ihn. Von Trey Murphy könnte vielleicht wieder ein bisschen mehr kommen, aber der hat heute einfach auch nicht die Looks bekommen. Vielleicht müsste man schauen, dass man durch Setplays ihn noch ein bisschen mehr freispielen kann.
Ja, ich fürchte, die Pelicans haben halt einfach nicht das Material, um die Drives der Thunder einzudämmen, und ohne Zion haben sie dann halt nicht mal die Hoffnung, dass sie offensiv irgendwie mithalten können und Chat genug verprügeln. Also wer dann tun das, kann das halt nur für kurze Strecken machen, aber im Großen und Ganzen war ja sehr klar, wer den Matchup heute wieder gewonnen hat.
Ja, hey, wer dann tun das mit dem besten Plus-Minus von allen Startern mit minus 14. Naja, das ist nicht die Lösung. Das war halt wieder auch sonnenklar. Also defensiv die Pelicans müssen dann immer rotieren und Valanciunas ist irgendwo im Space verloren und dann hat irgendwer einen offenen Wurf oder kann Closeout attackieren. Das ist einfach schwierig. Okay, Mann. Dann holen wir jetzt den Sammy mit rein. Der ist schon hier bei uns im virtuellen Aufnahmeraum. Wie ich sehe, ist noch gemutet. Herzlich willkommen. Kannst dich gerne unmuten. Sammy, was geht ab?
Was geht ab? Hört man mich gut? Erst guten Morgen, David.
Man hört dich perfekt.
Sehr schön, freue mich.
Ja, cool. Morgen. Ja, ich habe es im Intro schon erwähnt. Ich habe schon das Ergebnis verraten. Ansonsten haben wir noch nicht über das Game gesprochen. Wir haben es vorhin natürlich live kommentiert. Wir waren live dabei, wie der Besorgnisfaktor bei David stetig wuchs. Er hat über drei Viertel gesagt, ja, ich mache mir erst im vierten Viertel Sorgen. Und dann waren wir im vierten Viertel und dann waren wir gleich bei einer 6 von 10 auf einer Skala von 1 bis 10. Ich habe
mir auch direkt wieder zwei Dreier getroffen.
Ja, Sebi, du bist Miami Heat-Fan. Der eine oder andere hat vielleicht die Heat-Preview damals gehört, die wir mit Arne zusammen aufgenommen haben. Das war dann jeden Tag NBA-Debüt. Wir haben die Tage mal geschrieben, ob du vielleicht nach einem Spiel der Heat auch mit hier im Pott reinkommst. Und hast gesagt, ja, also wenn die Heat heute Nacht gewinnen sollten, dann bin ich am Start. Und schon ist es soweit. Die Serie ist ausgeglichen. Miami hat gewonnen. Ich bin natürlich immer noch ein kleiner, Sympathisant der Miami Heat. Die geneigten Hörer wissen das natürlich. Aber auch als neutraler Beobachter freue ich mich einfach, dass es hier jetzt 1-1 steht nach zwei Spielen in einem 1-8-Matchup. Das macht die Serie einfach deutlich spannender. Wie geht's dir denn jetzt als Heat Diehard nach diesem überragenden Sieg der Miami Heat?
Es fühlt sich noch nicht so echt an, um ehrlich zu sein. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es heute knapper wird. Das auf jeden Fall, weil das erste Spiel, die hatten ihre zwei Play-in-Games, die waren beide hart umkämpft. Jimmy-Verletzung und Boston war einfach ausgeruht die Woche. Da habe ich einen Blowout so ein bisschen erwartet. Aber dann natürlich mit Spo, der sich ein bisschen was überlegt für Game 2. Ich dachte, es wird auf jeden Fall knapper, es wird härter. Jetzt von dem Sieg, deswegen habe ich dir auch gesagt, beim Sieg komme ich rein, so ein bisschen optimistisch, aber auch ohne wirklich so viele Hoffnungen, aber Wahnsinn. Also heute wirklich Spaß gemacht, wie sie verteidigt haben. Die Dreier natürlich. Also war eine Achterbahnfahrt, auch so die Woche davor, sag ich mal als Heat-Fan. Das Spiel natürlich gegen Philly, wo man, wenn man das gewinnt, dann geht man Boston erstmal aus dem Weg in der ersten Runde, Spiel gegen New York und hat dann eigentlich keinen einfachen Weg, aber so einen Weg, der machbar ist mit einem gesunden Team, bis man dann auf Boston treffen würde in den Conference Finals. Und dann spielt Jimmy schon wieder so ein erstes Viertel, das an letztes Jahr erinnert. Und dann kommt diese Verletzung und erstmal ein Schocker. Spielt noch irgendwie weiter, aber du merkst einfach, das kann so nicht weitergehen. Und dann kam die News, er ist raus. Gut, dann kommt das Spiel gegen Chicago. Der gute Arne war ja auch optimistisch und ich war auch, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz überzeugt, wie das laufen wird, weil Chicago doch gut drauf war auch. Und dann haben die da super dominiert, ganz abgezockt gewonnen. Ja, dann kommt Spiel 1. Wie erwartet, verliert man hoch und dann ist also die Frage, was wird gemacht, wie wird umgestellt und genau, wir werden auf jeden Fall auf die Sachen noch eingehen, die sie gemacht haben. Aber auch cool, das heute zu sehen, wie man so ein Überteam oder so ein dominantes Team doch irgendwie schlagen kann daheim.
Ja, genau. Also ich hatte halt auch damit gerechnet, dass die Heat ein Spiel klauen können. Mein Tipp war sogar Celtics in 6. Also ich bin da sogar relativ Heat-optimistisch oder Celtics-pessimistisch rangegangen, dass sie gleich 2 gewinnen können. Aber ich dachte halt eigentlich eher zu Hause.
Später
in der Serie. Jetzt steht es halt schon 1-1. Ja, genau. Später in der Serie, wenn die Celtics sich vielleicht dann auch in Sicherheit wiegen, nach 2-0 oder so. Aber wir haben ja heute Nacht schon ein paar strategische Ansätze gesehen, aber natürlich war es in erster Linie auch Hot Shooting. Wir gehen gleich auf die Details ein. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Ich mache jetzt schon seit 2 Jahren Werbung für Koro Drogerie und einer meiner besten Freunde hat neulich zu mir gesagt, der auch den Podcast regelmäßig hört, wenn du für Koro Werbung machst, dann merkt man richtig, dass du das wirklich feierst. Und das ist auch so. Wir bestellen da jeden Monat richtig viel Zeug. Was gibt's da zu bestellen, falls ihr jetzt zum ersten Mal von Koro hört? In erster Linie gesunde Snacks wie Nüsse oder getrocknete Früchte, aber auch Superfoods, Gewürze, sowas wie Olivenöl, Nahrungsergänzungsmittel. Also kurz gesagt, so ziemlich alles, was man im Schrank oder in der Vorratskammer gebrauchen kann, wenn man sich gesund ernähren möchte. Gut, da könnt ihr jetzt natürlich sagen, hey, das kann ich doch auch hier beim Laden um die Ecke kaufen oder im Supermarkt oder so. Aber was Koro besonders macht ist, da kaufst du gleich größere Mengen und die Verpackung, die sieht jetzt nicht irgendwie fancy aus, weil die steht jetzt nicht in einem Laden und muss Kunden anziehen, sondern die ist einfach zweckmäßig. Dann kaufst du halt gleich 1 Kilo Nüsse in so einem durchsichtigen Ziploc-Bag. Egal wie das aussieht, der Inhalt passt und die Preise dann dementsprechend eben auch. Was ich bei Koro auch cool finde, ist, die bieten so Preisentwicklungsgrafen an. Gerade in Zeiten, wo gefühlt alles ständig teurer wird, könnt ihr da jederzeit nachvollziehen, wie die Preise sich entwickelt haben und auch warum. Koro kann das auch günstiger anbieten, weil sie ihre Produkte direkt bei den Produzenten, also bei den Landwirten, beziehen. Also im Großen und Ganzen eine sehr coole Sache. Koro ist auch ein Startup hier aus Berlin. Auch die eigenen Produkte von denen sind richtig lecker. Zum Beispiel die Proteinriegel, über die ich hier im Pod auch schon mal gesprochen habe, kann ich auch sehr empfehlen. Und wie immer kann ich euch noch ein paar mehr Sachen empfehlen, indem ich euch erzähle, was wir bei unserer letzten Bestellung so im Warenkorb bei korodrogerie.de drin hatten. Zum Beispiel geröstete Erdnusskerne mit Salz und Öl 1 Kilo. Meine Frau ist noch ein bisschen mehr hardcore unterwegs, was gesunde Snacks angeht, und hatte Erdnüsse ohne Salz und Öl, also nicht geröstet, bestellt. Und ja, die schmecken dann halt so ein bisschen nach nichts. Da habe ich gesagt, wir müssen es auch nicht ganz übertreiben. Vielleicht nächstes Mal mit Salz und Öl. Und gesagt, getan. Und dann halt, wie gesagt, gleich 1 Kilo für 6,50 Euro. Also da kann jetzt normalerweise der Laden um die Ecke oder vor allem Spätis oder sowas hier in Berlin überhaupt nicht mithalten, wenn man sich da ein paar Erdnüsse kauft. Wie gesagt, wir kaufen da noch mehr Nüsse, blanchierte Mandelkerne 1 Kilo zum Beispiel, Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm oder auch Nüsse in Mousseform, Crunchy Bio Erdnussmus. Also gibt auch richtig viele Bio-Produkte natürlich, nicht alles, aber viel. Premium Cashewkerne 1 Kilo haben wir uns auch noch gegönnt und die bereits angesprochenen Protein Bar Deluxe with Peanut Butter. Das sind die besten Eiweißriegel, die ich in meinem Leben gegessen habe. Es gibt auch sowas wie veganes Proteinpulver zum Beispiel. Und was bei uns auch nie fehlen darf, die Bio-Mango-Streifen Brooks 1 Kilo. Die Dinger sind so lecker, richtig geile Konsistenz, super süß. Ich bin richtig süchtig nach denen. Und es ist besser, wenigstens ein bisschen besser, süchtig nach sowas zu sein, nach getrocknetem echten Obst, als nach irgendwelchen Gummibärchen oder sowas. Und auch immer dabei mit Joule-Datteln, Premium Large, mit Stein, direkt 1 Kilo. Da haben wir sogar direkt 2 Kartons gekauft beim letzten Mal. Ja, dann noch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, wir kaufen ja jeden Monat groß ein. Ist richtig lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ich kann euch einen Deal anbieten. 5% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Code NBA. Wie immer. Gebt einfach NBA ein. NBA. Den Code findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Und dann bekommt ihr noch 5% auf eure Bestellung. Ab 100 Euro Einkaufswert auch versandkostenfrei. Aber wie gesagt, das findet ihr immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, die Heat haben einen Franchise-Rekord für getroffene Dreier aufgestellt in diesem Spiel in Boston. Sie haben 23 Dreier getroffen. Der Playoff-Rekord für getroffene Dreier liegt, so viel ich weiß, bei 25. Also da waren sie sehr nah dran und auch lange auf Kurs dazu, den zu brechen. Ähnlich wie die Celtics in Spiel 1, die da ja 22 Dreier getroffen haben. Und die Heat haben da heute nochmal einen draufgesetzt. 54% Dreierquote, also 23 von 43. Es hat eigentlich fast jeder da mitgemacht. Kevin Love hat nur in der ersten Halbzeit 6 Minuten gespielt. Der ist der Einzige, der keinen Dreier genommen hat in diesem Spiel. Bam hat seinen einzigen Dreierversuch auch nicht getroffen, aber ansonsten hat hier jeder mindestens einen eingenetzt. Jaime Jaquez 3 von 6. Nikola Jovic 3 von 4. Caleb Martin, fast Eastern Conference Finals MVP letzten Jahres und hat heute wahrscheinlich seither sein bestes Spiel gemacht. Kannst du gerne auch gleich was dazu sagen, Sepp. 5 von 6 von Downtown. Tyler Hero, Player of the Game, würde ich sagen. 24 Punkte, 14 Assists, 6 von 11 von Downtown. Haywood Highsmith, der kriegt auch jeden Wurf, den er haben möchte, von der Celtics Defense geschenkt. 3 von 5 konnte das heute bestrafen. Duncan Robinson, 2 von 7, der hatte gar kein so gutes Spiel, aber hat auch noch 2 reingeknallt. Delon Wright, 1 von 3 von Downtown. Sebi, ich frage jetzt erstmal dich, war das jetzt hauptsächlich Hot Shooting oder was hast du da sonst noch gesehen?
Also primär war das der Schlüssel zum Sieg, schon die Würfel zu nehmen, die man hat. Und es gab auch einfach selten irgendein Zögern, so ist mir das aufgefallen. Also die haben die Würfel auch genommen, wenn sie die bekommen haben und über 50% getroffen. Und das war der Gameplan. Hero hatte, glaube ich, bis zum letzten Layup dagegen Porzingis und im letzten Viertel hat nur Dreier, also nur mit Dreier gepunktet.
Ja,
und nur Dreier für zum Schluss. Ja. Genau, also 6 Dreier gefangen, angefangen 6 von 9. Und da hast du gesehen, okay, das war richtig schön anzusehen, weil diese Midis, diese Floater, ja, die kann er auch. Aber die sind nicht besonders effizient und er ist der beste auf der Dribble-Shooter von Miami. Duncan Robinson ist der beste Catch-and-Shoot, aber das war echt perfekt, dass er die nimmt, die er haben kann in Transition. Einmal über Porzingis, einmal in der Ecke, wo Jaylen Brown hängen bleibt, Stepback in die Ecke, wide open. Also wirklich gute Würfe genommen. Und dann einfach dieses, das ist immer auch, das ist schon ein bisschen so Playoff Miami ist, die einfach gute Würfe herausarbeiten. So dieses, wo seltener und schlechter Wurf dabei ist. Dann, klar, im letzten Viertel, wo man dann Würfe gebraucht hat, dann auch mal in das Hero-Bam-Pick-and-Roll. Medi vom Bam, der hat auch super, hat auch die Dinge reingemacht, hat auch contested über linke, rechte Schulter, ganz egal. Einen hat er mal verworfen, da glaube ich, im letzten Viertel, aber sonst die auch gemacht. Ja, klar, wenn die fallen, Hackes, klar, der hatte auch ein paar Drives, die waren nicht so erfolgreich, aber die Würfe waren alle gut. Und natürlich Martin, der bei jeder Ballberührung, zumindest am Anfang oder glaube das ganze Spiel über, geboot wurde im TD Garden. Hatte eine geile Antwort, hatte einmal fast einen mega krassen N1-Slam gegen Porzingis zum Quad gecuttet.
Ja, stimmt. Ja.
Der wäre heftig gewesen. Aber die Würfe auch genauso wie letztes Jahr. Einfach genommen mit seiner untypischen Wurftechnik, aber die reingerotzt, wirklich ohne Crunches, genauso wie man es braucht. Highsmith, auch ein paar wichtige, timely Dinger und, was immer wichtig ist, ich glaube, da wurde ich dann, das heißt nervös, aber da war, also da hat sich David recht gefreut, als Jaylen Brown auch immer so 9 Punkte in eine Minute reinschnalzt und nicht mehr verwerfen kann von Dreiern und dann kann man Hero-Dreier, super wichtig, nochmal vor der Halbzeit, weil wenn der nicht gefallen wird, dann glaube ich, da wäre es richtig laut geworden und dann gehen die so in die Halbzeit, sowas um so ein kleiner Dämpfer. Also so timely Shots waren auf jeden Fall auch dabei, als es knapp wurde und auch nochmal im letzten Viertel, genau, also so einfach immer Boston so weggehalten und dann auch die richtigen Würfe genommen, die richtigen Entscheidungen.
Ja, also würde ich genauso sehen. Die Heat haben ohne zu zögern einfach jeden halbwegs freien Dreier drauf gelötet, in der Hoffnung, dass genug davon reinfallen, weil da haben wir ja in Spiel 1 gesehen, wenn die nicht genug Dreier nehmen und treffen, so dann ist es einfach schwer im Halbfeld. Dazu kam halt noch das Bam, wenn kein Dreier da war, in der Midrange, im Post-Up, halt sehr viel getroffen hat heute von seinen kurzen Fadeaways. Da war er wirklich unstoppable, auch viel besser als in den letzten Playoffs, wo er teilweise Angst hatte, freie Midranger zu nehmen. Das wäre da auch als Konter mal ganz nice gewesen, irgendwie in den Finals gegen Jokic oder sowas. Ganz anders heute von ihm, 21 Punkte, 10 Rebounds und natürlich auch die gewohnt gute Defense, hat auch viel Jason Tatum primär verteidigt, als Big halt den gegnerischen Superstar-Wing, möchte ich auch nochmal betonen. Haben wir ja auch schon im Play-In gegen DeRozan gesehen, zum Beispiel. Und dann halt mit Jovic, da ist dann halt cool, dass man noch so einen relativ langen Wing mit drauf hat, der dann halt Porzingis ein bisschen übernehmen kann, der heute ein grottiges Game hatte. Zu den Celtics kommen wir gleich noch. David, erstmal, wieso hatten die Heat so viele offene Dreier?
Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Also das lag natürlich zum einen daran, dass Porzingis Bam verteidigt hat und dadurch war er natürlich immer in der Action involviert und ich fand, Jrue Holiday und Derrick White waren heute beide nicht so gut, wie man es von ihnen gewohnt ist, wenn es darum ging, um diese Screens rumzuhechten. Bam ist natürlich auch ziemlich gut, so ein bisschen schon ein Line-Stepper, was die Legal Screens angeht, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich habe auch jahrelang die Arbeit von Kevin Garnett genießen können und der war mindestens genauso schlimm. Aber Bam ist halt auch einfach sehr gut darin, sich so im letzten Moment noch so ein bisschen zu verwinkeln. Jrue Holiday und Derrick White waren einfach nicht gut. Und was mich dann gestört hat, das hat mich so ein bisschen erinnert an die Hawks-Serie der Celtics letztes Jahr, dass Mazzulla dann nicht einfach mitten im Spiel gesagt, okay, weißt du was, wir switchen jetzt einfach mal für ein paar Possessions alles. Weil eigentlich für Porzingis ist das nicht optimal, aber alle anderen Spieler, die sind athletisch genug, die sollten da keine Probleme mit haben. Das Ballhandling der Heat ist ja schon gerade eingeschränkt ohne Rozier und ohne Butler und dann zwingen sie doch was anderes zu tun und denen dann einfach immer diese Dreier abzuschenken, das fand ich halt wirklich sehr frustrierend. Andererseits, aber das macht es nicht weniger frustrierend, war es natürlich auch wieder klar, dass die Heat ihre besten Shooting-Nächte für die Celtics aufheben, wie es irgendwie die letzten Playoffs immer der Fall ist.
Ja, es ist echt unglaublich, oder? Die Heat sehen ein grünes Jersey und können auf einmal nicht mehr daneben werfen. Also es ist ja echt so, Caleb Martin letztes Jahr um ein Haar Eastern Conference Finals MVP geworden, jetzt keine so tolle Regular Season gespielt, ja auch immer wieder irgendwie Verletzungsprobleme gehabt im Knöchel und so und jetzt hier im zweiten Spiel direkt trifft er auf einmal wieder alles und es waren ja auch nicht nur die Dreier, Sebi hat es ja auch schon erwähnt, eigentlich haben alle immer ziemlich viel Respekt vor Porzingis, also die Heat haben auch echt lächerlich wenig Versuche heute am Ring gehabt. 8 Versuche am Ring, ja. 5 von 8 ist eine gute Quote, aber 8 Versuche ist halt ein Witz. Die Celtics haben 3-mal so viele Lerbs und Dunks versucht und 21 von 24 getroffen und auch 4 Shooting Fouls noch gezogen, die Heat nur 3 und haben trotzdem verloren. Also da sieht man halt auch mal wieder, 3 sind mehr als 2, ja. Und wenn man halt 10 Dreier weniger hat oder 11 Dreier weniger waren es im Endeffekt als der Gegner, das sind halt schon mal 33 Punkte, die man irgendwie ausgleichen muss und das ist halt schwierig, selbst mit Lerbs und Dunks und selbst wenn man davon fast 90% trifft und Caleb Martin hat dann halt auch mal versucht, Porzingis zu posterizen. Bam auch direkt im ersten Angriff war das, glaube ich, der Heat, ist er nicht in den Fadeaway gegangen, sondern aggressiv im Post-Up Richtung Ring, hat das Foul gezogen. Also das gab es dann schon auch mal wieder hier und da. Ich fand auch die Drives von Jaime Jaques grundsätzlich gut, weil er einer der wenigen Spieler ist, der halt off the dribble so ein bisschen Druck auf den Ring ausüben kann. Das, was halt sonst Jimmy Butler konstant tut, das kann er wenigstens so ein bisschen imitieren, auch wenn er dann ein paar Mal natürlich gestoppt wurde von Porzingis und Co. Clean, ohne dass die ihn foulen mussten. Aber nur Dreier chucken, das hätte auf Dauer wahrscheinlich auch nicht funktioniert, sondern sie haben halt trotzdem einen Mix gefunden, der gut genug war. Und wie gesagt, die Notwürfe, die Tough Shots, die hat halt heute Bam dann gut genug getroffen, wenn mal kein offener Dreier da war im Halbfeld. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei den Celtics, David, auch wenn es weh tut. Die Jays haben zusammen 61 Punkte gemacht in diesem Spiel, das man mit 10 Punkten verloren hat. Sebi hat ja gerade auch schon angesprochen, dass er als Fan so ein bisschen Angst bekommen hat, als Jaylen Brown so Ende des zweiten, Anfang des dritten eine Zeit lang jeden Punkt der Celtics gescored hat, ist er so ein bisschen heiß gelaufen. 3 Dreier in Folge, glaube ich, reingeknallt, dann noch einen vierten Heatcheck-Dreier genommen, der fast reingegangen wäre. Ich glaube, dann wäre der Garden explodiert. Jason Tatum hat im ersten Viertel direkt losgelegt. Brown dann halt im, wie gesagt, Ende des zweiten, Anfang des dritten übernommen. Tatum kam dann später nochmal. Also die waren beide eigentlich stark heute, waren auch effizient. Also Tatum hat 24 Shooting Possessions für seine 28 Punkte gebraucht. 3 Turnovers bei 3 Assists, ja, nicht ideal. Und Jaylen Brown 33 Punkte aus 26 Shooting Possessions, auch 8 Rebounds, nur 1 Assist und 3 Turnovers. Also was das Playmaking angeht, ging da nicht so viel bei den beiden, aber sie haben beide halt effizient gescored. Hättest du dir bei beiden noch irgendwie was anderes oder mehr gewünscht oder findest du die im Job gut erledigt und das halt vom Rest des Teams offensiv zu wenig kam?
Ja, also da man am Ende ja noch irgendwo eine Chance hatte, das Spiel eng zu machen und sie das nicht geschafft haben, bin ich in der Hinsicht natürlich ein bisschen enttäuscht, aber im Großen und Ganzen hätte man von den beiden, glaube ich, eigentlich nicht mehr erwarten können. Die anderen Starter hatten ja alle nur Single Digits oder ich meine überhaupt alle anderen Celtics, aber Derek White hat ja erst ganz spät im letzten Viertel die 10-Punkte-Marke geknackt, also von denen kam einfach überhaupt nicht so viel. Ich hatte auch gerade mal auf Basketball Reference geschaut, Porzingis hatte heute ein Plus-Minus von minus 32 und 6 Punkte und ja, sonst, er hat in keinem anderen Spiel, wo er sich nicht verletzt hatte, so wenig gepunktet, außer gegen Milwaukee im Januar und da war er auch minus 27 und sonst gibt's einfach kein vergleichbares Spiel in der ganzen Regular Season, in dem er so schlecht war. Also das war mit Playoff Stakes, würde ich sagen, das schlechteste Spiel, was er als Celtic hatte und das war natürlich sehr ungünstig. Im ersten Spiel und auch in den Matchups in der Regular Season war er auch immer sehr wichtig gegen die Zonenlooks von Miami, wenn die da wieder so ein bisschen komische Sachen machen und das konnte er heute überhaupt nicht bestrafen. Ich will aber eigentlich auch nicht so gerne, dass er drivet gegen Miami, wenn der Jumper nicht fällt. Nicht, weil ich jetzt sagen will, dass Miami dirty ist oder so, aber die fangen halt viele Charges auf und ich habe jedes Mal Angst, wenn Porzingis fällt und das will ich einfach nicht sehen. Das heißt, dann soll er trotzdem lieber beim Jumper bleiben, aber Fakt ist, da war er heute nicht effektiv. Drew hatte auch so ein paar ganz komische Possessions, wie wir ja auch immer mal wieder von ihm in den Milwaukee Runs gesehen haben. Das war dann auch ein bisschen enttäuschend, auch ein paar verrückte Pull-Ups, die nicht wirklich nötig schienen, nachdem er gute defensive Plays gemacht hat. Und naja, ansonsten war Al Horford halt über weite Strecken des Spiels der drittbeste Celtic und das ist dann ungünstig, wenn der Gegner die Hälfte seiner Dreier trifft.
Ja, auf jeden Fall. Also Horford hat einen soliden Job gemacht. 6 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists und ja, ich würde sagen, Bam auch ein bisschen besser verteidigt als Porzingis das heute konnte, aber dass, wenn der dann schon der drittbeste ist in 23 Minuten, dann haben die Celtics irgendwie ein Problem. Bei Porzingis war das ja auch so ein bisschen die Angst, auch meine Angst nach dem Trade direkt, vor allem auch vor dem Trade für Jrue Holiday, dass er ja in den Playoffs erstmal noch beweisen muss, dass er da ja offensiv, dass nicht einfach gegen ihn geswitcht werden kann. Heute, wie gesagt, wurde er auch viel von Wings verteidigt, dass er das bestrafen kann. Bei den Mavs hatte er das nämlich noch nicht gezeigt, als er da in den Playoffs war. Und jetzt dachte man natürlich, okay, der hat sich weiterentwickelt. In der Regular Season war das nie ein Problem. Gerade als du gesagt hast, dass er eigentlich sonst noch nie so schlecht gespielt hat und noch nie so wenig gepunktet hat. Haben die Celtics nicht auch irgendwie so einen crazy Record, wenn Porzingis x Punkte macht? Keine Ahnung, über 25 oder über 20, irgendwie sowas, dass sie so mehr oder weniger ungeschlagen sind. Das würde ja auch noch in dieselbe Kerbe reinschlagen. Machst du dir jetzt Sorgen, dass die Heat Porzingis so ein bisschen gelöst haben oder war das einfach ein Off-Day und schlechtes Shotmaking heute von ihm? 0 von 4 von Downtown, 1 von 9 aus dem Feld.
Ich will es jetzt erstmal als Off-Day sehen, aber ja, klar, Miami hat gute Verteidiger, aber ich wüsste nicht, warum etwas, was die ganze Regular Season geklappt hat, jetzt nicht klappen sollte, wenn er nicht verletzt ist, und davon hat man jetzt eigentlich nichts gehört, so sah er auch nicht aus, er hat einfach, die ganzen Würfe sind einfach nicht reingefallen, von daher, was halt, ja, die andere Sorge, die ich natürlich mit diesem Spielertyp habe, und das hat Miami dann heute auch gnadenlos bestraft, ist, dass sie dann so ein bisschen weniger mobil sind in manchen Situationen, und was, wenn dann die Jumper fallen, und das haben wir natürlich heute gesehen, dann ist er immer meilenweit weg davon, und das könnte vielleicht später noch zum Problem werden. Da hätte ich mir dann auch vielleicht gehofft, dass man ihn dann vielleicht wieder auf die Backline stellt, ein bisschen vorne von der Action da raus switcht und ihn dann irgendwie rüberzieht, aber ja, da haben die Celtics heute nicht so viel mit rum experimentiert, oder ich hab's verpasst.
Ja, also im Prinzip kann man das Spiel schon darauf runterbrechen, dass die Heat unfassbares Shotmaking gezeigt haben. 65% Effective Field Goal Percentage, am Ende 122er Offensiv-Rating. Die Celtics sind nur auf 109 gekommen. Das ist halt so ungefähr das Gegenteil oder gerade vertauscht, wie es in der Regular Season war bei diesen beiden Teams. Die Heat haben das Possession-Game zwar nicht gewonnen, aber es war halt auch nicht nötig. Normalerweise dachte ich, okay, die müssen halt gucken, dass sie das Possession-Game gewinnen, weil sie wahrscheinlich nicht so effizient scoren können, wie die Celtics das im Schnitt tun. Aber sie haben halt unwesentlich mehr Turnovers gemacht als die Celtics, und die Celtics haben auch unwesentlich mehr Offensiv-Rebounds geholt als Miami, die ja dann doch schon ein kleineres Team sind. Freiwurfrate war de facto identisch. Sebi, hältst du es jetzt für replizierbar, was man gerade auch defensiv gegen die Celtics zeigen konnte, oder hast du da als Fan auch ein bisschen Schiss, dass die Celtics im nächsten Spiel einfach offensiv, ja, kollektiv wieder besser agieren, dass Porzingis besser spielt, mehr von White und Holiday kommt, sie mehr Dreier nehmen und die auch treffen? David, das hattest du zumindest im Livestream auch gesagt, dass du eigentlich findest, dass die Celtics mehr Dreier nehmen sollten und sich hier halt nicht so abschießen lassen sollten von den Heat. Ich meine, die Celtics waren das beste Shooting-Team der Regular Season und haben jetzt hier im Prinzip verloren, weil die Gegner mehr Dreier genommen und getroffen haben als sie selber. Sebi, wie siehst du das alles? Also glaubst du, das war schon so ein bisschen fluky, oder bist du da schon ein bisschen optimistischer auch für die restliche Serie nach dem heutigen Game?
Also ich hatte die Angst noch bis spät ins vierte Viertel. Ich gesagt, dass das noch passiert, natürlich. Man weiß, was Boston imstande zu ist. Aber ich denke schon, auch die Defense, ich meine, ich schaue jetzt Porzingis natürlich auch nicht so intensiv, aber die haben den schon sehr geärgert. Also auch diese High Post-Ups an der Freiwurflinie zum Beispiel, Martin, Jovic immer rein, eine Hand dazu bekommen, dann ist er gar nicht angekommen, wieder ein Steal, Transition, so die Sachen physisch, sah heute schon nicht so gut aus. Und dann, also auch die Würfe natürlich nicht gut getroffen, das kann natürlich, das wird nicht so bleiben, aber so diese Physis, und dann, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, Bam auf Tatum, und dann auch beim Roman, wenn Tatum mal ein bisschen passiver ist in der Offense, war halt auch gut. Also jedes Mal, wenn Pussing ist aufgepostet, habe ich auf Bam geguckt, wo er ist, und hat es immer gut zugemacht. Natürlich kam da auch mal ein guter Cut von Tatum mit einem Dunk, glaube ich, im letzten Viertel. Das nimmt man in Kauf, aber so im Großen und Ganzen ist es schon replizierbar, beziehungsweise haben sie, glaube ich, was gefunden, was sie ärgert. Aber natürlich sind die offensiv viel talentierter. Also das kann jetzt eigentlich nicht so spielelang weitergehen, dass sie da immer weniger treffen und das immer funktioniert. Wobei, also mit der Defense fand ich es heute wirklich spannend, und also nicht nur diese Zone, die man immer sieht, die auch im ersten Spiel nicht geklappt hat, wo Sam Hauser dann die Corner Threes alle hatte, sondern das war dann eher so schon so eine Shape-Shifting-Zone, die aber auch die Ecke dann auch zumacht. Die ist mir aufgefallen in der ersten Halbzeit, und dann auch mal so dieses Full-Court, was Bauer immer wieder einstreut. Also den Mix fand ich heute sehr gut und wirklich ausgeglichen. Und in der Offense, also muss man wirklich nochmal mehr drauf eingehen, du hast kurz gesagt, er ist Spieler des Spiels, Tyler Hero, und du bist ja auch mal, Kritiker von ihm, zu gutem Recht. Aber heute, also wirklich, muss ich sagen, glaube ich, das live, er hatte mal so ein 36-Punkte-Spiel, glaube ich, in der Bubble, auch gegen Boston, als Rookie. Natürlich. Wen sonst? Aber das habe ich, glaube ich, live nicht gesehen damals. Aber das war jetzt, glaube ich, das beste Spiel, was ich von ihm wirklich live gesehen habe. Geiles Bounceback-Game, wirklich. Das Interessante war, dass Martin eigentlich zum größten Teil den Ball vorgebracht hat, um da ein bisschen von ihm die Last zu nehmen. Und dann kam er in die Action. Dann kam das Handoff, dann kam das Pick-and-Roll und ein paar echt schöne Pässe gespielt. Ein extra Pass auf Highsmith, glaube ich, für einen Dreier. Einen geilen Pass, No-Look, zu Bam rein, der dann mit einem Dunk gefinisht hat. Also mit 14 Assists. Assists. Genau, also das war wirklich, wirklich schön. Und Wurfquoten wirklich sehr, sehr gut. 7 von 13, 6 von 11 Dreiern. Also kann man gar nichts sagen. Das war wirklich kein Gechacke. Das waren gut herausgespielte Würfe, timely. Und dann, wenn nicht, ja, einmal dieses Foul wollte er ziehen gegen Porzingis. Das kann man nicht mehr machen. Das Chris Paul-Ding. Da hätte man einen Ball vorgebracht.
Ja, genau. Und er hat es auch extra uncharmant versucht.
Richtig, ja.
Aber, gut,
vor einem Jahr war es noch ein Foul, aber genau, das war mal so seine blödeste Aktion, würde ich sagen, vom Spiel. Abgesehen davon wirklich Lupen rein, auch dann im letzten Viertel, wo ich schon ein bisschen nervös wird, wenn er dann der Main Creator ist, aber wirklich dann diesen Finish mit der rechten Hand, glaube ich, gegenüber Porzingis, übers Brett, Dagger mehr oder weniger oder halt dann wichtiger Punkt zum Schluss. Also muss ich sagen, echt Hero, geil. Aber, naja, das hatten wir jetzt auch schon mal gegen Philly war, ne, dann war er sehr gut gegen Chicago, im ersten Spiel gegen Boston wieder, ne, jetzt war wieder gut, also, was kommt jetzt zum nächsten Spiel, kann ich sagen, jetzt kommt daheim, wieder daheim, jetzt will er wieder mehr werfen vielleicht, weiß ich nicht, da bin ich mir jetzt, freue ich mich jetzt über das Spiel, aber sage jetzt nicht das, was wir jetzt jedes Spiel, das darf man nicht erwarten. Der Mix war einfach perfekt, ich meine auch Kevin Love, der dann nur 6 Minuten spielt, das sehe ich auch noch mehr, also der kann dann auch nochmal, glaube ich, mehr in die Bresche springen, wenn es sein muss, nochmal vom Bam ein bisschen noch ein bisschen den Rücken stärken mit seiner Füße. Ja, wenn Al Horford drauf ist, die können sich eigentlich immer gegenseitig verteidigen. Die zwei Oldies, das funktioniert. Und da ja die Charges ziehen, ne, sein Zeug machen, gute Outlets spielen. Das wollte weniger auch Dorrell Wright von der Bank wieder geil, gut verteidigt.
DeLon, der Bruder von Dorrell.
Ja, genau. Das war mal DeLon. Gut, nur 1 von 4, aber trotzdem guten Impact gemacht, gut verteidigt. Er und Highsmith, so die nebeneinander, das ist schon... Wenn da Jalen oder Jason die vor sich hat, dann glaube ich, sind die immer so ein bisschen, da jetzt vorbeizukommen, ist nicht so leicht. Aber grundsätzlich bin ich jetzt sehr happy. Ich meine, das hätte keiner erwartet, dieses zweite Spiel zu holen. 2 Spiele nach Miami. Ja, aber Miami ist nicht die heimstärkste Mannschaft, leider. Von dem her ist es jetzt für mich gar nicht so verwunderlich, dass sie auswärts so gut spielen. Aber naja, wenn sie jetzt dieses Momentum mit reinbringen, und werde nochmal so ein paar Adjustments machen. Und wie gesagt, ja, bei Boston, ich habe auch echt schon erwartet, dass, wie David auch sagt, dass sie mal was machen, dass sie was ändern. Das kam heute nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das im nächsten Spiel wieder so ist. Also ich habe mir aufgeschrieben, die waren flat irgendwie. Die waren, klar, diese kurze Run von Brown, da ist laut geworden, aber von Anfang an hast du auch den Hunger gespürt von Heat-Spielern, finde ich, und so von Boston so ein bisschen. Ja, jetzt haben sie das erste Spiel locker gewonnen. Das wird heute wieder recht locker. So die Drives von Chu und von Derek White und so ein bisschen so, so nicht so richtig die besten Würfe rausgeholt. Wo ich sage, Miami wirklich versucht, immer noch die besten Looks rauszuholen. Und Boston hat so viel versucht mit individueller Klasse. Und das hat heute nicht funktioniert bis zum Ende.
David, hattest du auch den Eindruck, dass die Celtics nicht so mit 100% rausgekommen sind? Oder
ja, das weiß ich
halt. Motivation, Ernsthaftigkeit?
Ja, ich bin mir da nicht sicher, weil es White und Chu waren da halt die Schlimmsten in dem Sinne und das sind eigentlich die beiden, die das nicht so wirklich machen. Deshalb passt das für mich nicht so ganz zusammen und ich fand schon, dass ganz am Anfang fiel der Dreier ja auch nicht und dann ist man bewusst zum Korb gezogen und dann war man ja auch wirklich sehr effizient am Ring und das, finde ich, zeugte dann schon so ein bisschen davon, dass man schon wusste, wie man mit dem Problem am Anfang umgehen sollte, aber was Miami einfach immer verdammt gut macht, ist die Celtics aus ihrem Konzept rausbringen und das Konzept der Celtics ist viele Dreier nehmen und da haben sie leider nie wieder zurückgefunden. Und weil Miami selber so viele Dreier getroffen hat, war es dann auch, glaube ich, auch nicht mehr wirklich einfach für die Celtics wieder zurückzukommen.
Die hätten vielleicht mal defensiv was machen sollen, um den Rhythmus zu brechen, dass die Heat halt wissen, okay, wir kriegen halt auch immer hier relativ freie Dreier mit einem Screen oder wenn wir einmal einen Pentouch kreieren.
Nee, das hätte ich ja auch befürwortet, aber ich weiß halt nicht, ob das dann wirklich ein Lack of Effort oder Flat ist. Ja, ich weiß es nicht. Das ist ja dann eher der Coaching-Staff.
Nee, das ist für mich eher Coaching. Genau, richtig. Ja, auf jeden Fall. Du wolltest gerade noch was sagen?
Ja, ich hatte gerade mal bei Tyler Hero angeschaut und der hat heute ein paar Playoff-Career-Highs, nämlich 14 Assists. Sein voriges Playoff-Career-High war 9 und ihr ratet niemals als gegen wen er das gemacht hat.
Gegen die Celtics.
Genau. er hatte heute 6 Dreier getroffen, ne? Richtig, ja. Sein voriges Playoff-Career-High war 5 und nochmal, wollt ihr raten, gegen wen das war? ja, wieder Rest. Schwierig,
ich sag jetzt mal Boston zur Abwechslung.
Auf jeden Fall. Aber das ist beides tatsächlich damals in der Bubble zustande gekommen, was ich ziemlich krass fand. Ja. Und dann noch knapp an einem Career-High gescheitert. Er war heute plus 21, aber er war schon zweimal plus 22 und schockierenderweise nicht gegen die Celtics, sondern Orlando und Toronto. Oh, Moment, ich bin gerade in der Regular Season. Okay. Oh, warte, da habe ich mich vielleicht vertan. Moment. Gib mir 2 Sekunden, um das zu revidieren. Ah, er war einmal plus 23 gegen Milwaukee. Also okay. Doch kein High, aber knapp.
Fast, ja, genau.
Also wirklich nee, also, Heroes bestes Spiel vielleicht in den Playoffs.
Genau, das wollte ich gerade auch noch sagen. Also muss ich Sebi wirklich zustimmen. Ich bin ja sonst immer sehr kritisch, was Tyler Hero angeht. Sowohl sein Spielstil als auch das, was hinten bei rumkommt, hielt ich bisher immer nicht für so Playoff-kompatibel beziehungsweise für Erfolg in den Playoffs. Aber ein paar Sachen. Also erstens ist es natürlich wichtiger, jetzt noch so jemanden zu haben, der auf der Dribble überhaupt irgendwas machen kann, wo Jimmy Butler fehlt. Dann ist auch gerade noch Terry Rozier nicht da. Also wenn beide da wären, Butler und Rozier, dann finde ich ja Tyler Hero so ein bisschen überflüssig, weil er dann sich auch nicht nur in die Ecke stellt und Catch-and-Shoot-Dreier nimmt oder sowas, sondern er dann halt auch immer so ein bisschen durstig ist und was machen will. Und unterm Strich ist mir das einfach immer zu ineffizient, weil halt so viele Midis dabei sind, super tough Shots. Er ist schlecht dabei, in der Zone zu finishen oder überhaupt dahin zu kommen. Er zieht keine Freiwürfe, was natürlich der Effizienz auch helfen würde und so weiter und so fort. Aber heute hat er einfach keine einzige schlechte Entscheidung getroffen, so ungefähr. Also ich war echt beeindruckt. Dreier, das war offensichtlich der Gameplan. Hey, du bist halb offen, nimm den. Und heute sind sie halt so gut gefallen wie noch nie offensichtlich, wenn es ein Career High war in den Playoffs. Die Assists, unfassbar, was er da für gute Pässe gespielt hat, aber einfach solider Stuff, so teilweise ist es gar nicht aufgefallen, er hat einfach wenig Fehler gemacht, den Ball zum richtigen Mann gebracht und auf einmal hatte der schon irgendwie 9 Assists oder sowas im Boxscore stehen. Also ich habe ihm hier gar nichts vorzuwerfen, ich bin jetzt auch gespannt, ob es vielleicht so ein bisschen Klick gemacht hat, so hey, wir können sogar hier als Underdog gegen die hochfavorisierten Celtics auswärts gewinnen, wenn ich so spiele und jetzt muss ich einfach wieder so spielen und nicht so. Also es war immer so ein bisschen komisch, wieso Eric Spoelstra ungefähr es bei jedem Spieler hinbekommt, dass er das ideale Game aus seinem Skillset rausholt, nur bei Tyler Hero nicht. Nur der hat irgendwie Narrenfreiheit genossen und konnte da irgendwie ineffizient in der Gegend rumchucken bis heute. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht für Tyler Hero in den nächsten Games, aber heute wirklich Masterclass sozusagen. Ansonsten defensiv, also ich bin ja immer beeindruckt davon, wenn Teams ohne weiteres verschiedenste Schemes innerhalb von einem Spiel zeigen können und einfach der Gegner sich nie auf irgendwas voll einstellen kann. Am Anfang haben sie ganz normal straight up verteidigt, ohne zu switchen, man-to-man. Dann haben sie irgendwann ein bisschen geswitcht, dann hat man mal kurz eine Zone gesehen. Also fand ich auch wieder sehr, sehr stark. Und zu den Celtics auch nochmal, also grundsätzlich, man hat schon gesehen, dass der Gameplan ist, okay, hier, wir gehen einfach die ganze Zeit zum Ring und ziehen Foul oder finishen da. Die Heat sind klein und die haben defensive Schwachstellen und wir sind das bessere Team. Und das Krasse ist, das hat geklappt und die haben trotzdem verloren, weil die Heat einfach alle Dreier getroffen haben. Das ist schon frustrierend, aber grundsätzlich glaube ich schon der richtige Gameplan. Also es waren ja auch nur 10 Punkte im Endeffekt. Also wenn die Heat 3, 4 Dreier weniger treffen, dann haben sie trotzdem 19 oder 20 Dreier getroffen. Das ist trotzdem krass. Aber dann ist es hier halt ein knappes Spiel und die Celtics gewinnen vielleicht mit diesem Gameplan. Also ich würde da gar nicht so viel dran ändern, glaube ich, und würde auch davon ausgehen, dass Holiday und White ein bisschen besser rauskommen als in diesem Spiel hier, dass Porzingis nicht mehr 1 von 9 wirft und dass die Heat, also das können sie, also ich glaube nicht, dass sie den Franchise-Rekord nochmal replizieren. Ich sage jetzt nicht, dass sie wieder nicht ähnlich gut treffen können, weil wir haben es einfach zu oft gesehen. Man kann da einfach nicht mehr dran zweifeln. Also wer immer noch an den Heat zweifelt, ich kann dann einfach nicht mehr helfen. So, es war klar, dass sie ein Spiel gewinnen oder zwei in dieser Serie. Also wer da auf einen Sweep getippt hat, der ist einfach selber schuld. Das haben wir jetzt einfach zu oft gesehen.
Das haben viele.
Ja.
In der Schamilie.
Ich habe es auch auf jeden Fall ein paar Mal gesehen.
Ja. Ich habe vielleicht auch Sweep gesagt, aber ich weiß es nicht mehr, weil das nach 12 Stunden Aufnahme war, als du mich zu einem Tipp gezogen hast.
Ich glaube auch, dass du Sweep gesagt hast. Dann habe ich gefragt, aber letztes Jahr, wie war das nochmal gegen die Hawks? Da haben sie auch 6 Spiele gebraucht. So, die Kombination aus Boston Celtics und was wir da schon gesehen haben in den letzten Jahren und Miami Heat und was wir da schon gesehen haben in den letzten Jahren, selbst ohne Jimmy Butler. Also es war klar, dass es so ein Spiel geben wird. Vielleicht nicht ganz so krass wie heute mit den 23 Dreiern, aber sowas in der Art, das sollte einfach niemanden überraschen. Und so ungefähr war dann auch vorhin die Stimmung im Chat bei Playback, dass die Leute geschrieben haben, so, mein Gott, wie konnte ich die Heat schon wieder unterschätzen? Ja, ich weiß es nicht, wie ihr das tun konntet. Sebi, hast du noch was zu diesen Teams, zu deinem Team, zu diesem Matchup?
Ja, also ich hätte gerne noch jetzt ein Spiel hervorgehoben, mit dem wir nicht wirklich gesprochen haben, Jovic. Ja. Also die Statline, die liest sich auch lecker. 11 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, nur 5 Würfe genommen, 4 aus 5, 3 von 4 Dreier, zwar 5 Turnover, muss dazu sagen, die 2 passierten am Ende der ersten Halbzeit, also wirklich zweimal hat den Ball weggeschmissen. Was machst du jetzt, der Junge? Das waren wirklich 2 Turnover, da sind aber keine Punkte resultiert daraus innerhalb von ein paar Sekunden. Und der Rest war wirklich, also auch so eine Defense, wo ich sage, das wird immer so ein bisschen belächelt, weil so leicht ist und Ding, aber das ist trotzdem, kann man 6'9 oder was, also ein langer Body. Ja. Und kann da einfach, also wenn er noch in der Backline ist oder wenn er auch gegen True oder auch gegen, naja, gegen Porzingis, aber so nochmal vor dem Korb steht und die Hände hoch, dann habe ich ein relativ gutes Gefühl. So, dann contestet er ganz gut, steht da sein Mann. Eine Szene kann ich mich auch erinnern, da war hat er einen Post-Up gegen Porzingis verteidigt und dann kam Bam so ein bisschen rüber und hat so reingriffen, hat einen Regional Foul bekommen und bei der Wiederholung hast du sicher gesehen, wie sich dann Nico, also Jovic, dann so beschwert hat bei Bam, so hey, ich hab den schon, so ich hab den unter Kontrolle, du brauchst dann nicht helfen. Also wirklich schon diese Confidence auch zu haben, gegen Porzingis one-on-one verteidigen zu können, richtig gut gefallen, auch seine Transition, das ist aber so ein Ding, das habe ich schon... Das hat mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht vor der Serie, ohne Butler, dass sie einfach schneller spielen. Dass Butler halt schon gern mal das Tempo rausnimmt, den Ball ein bisschen poundet, dann so seine Looks, seine Midis, dann so ein bisschen die Defense szeniert und da dann seine Spots findet. Aber das macht es halt auch ein bisschen langsamer. War natürlich letztes Jahr lang sehr erfolgreich, vor allem gegen Milwaukee. Aber eigentlich ist es so, jetzt sind sie super jung, auch, darf man nicht vergessen. OKC ist das jüngste Team in der NBA, aber ohne Butler haben die nur Kevin Love über 30 und die Starting Lineup, da ist Caleb, glaube ich, der Älteste. Und dann hast du Hero mit irgendwie 3,24, du hast Bam als Kapitän mit 26 und Nico, also Jovic und die Hakes als Rookie, also super jung und so dynamisch. Ist schon geil, also macht Spaß, wenn die einen Steal holen oder einen Rebound, dann geht es relativ schnell in die andere Richtung. Und da können wir schon vorstellen, also jetzt nochmal, um zu sagen, okay, heute war nur ein Outlier, die haben alle drei getroffen, das wird nicht wieder passieren, das passiert auch nie in aufeinanderfolgenden Spielen, sondern verlieren sie das nächste Spiel wieder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass am Ring, jetzt vor allem Hakes da mehr machen kann, der war nur 4 aus 13, dass Bam auch nur 13 Würfe, also es hat keiner mehr als 13 Würfe genommen von Miami. Also Hakes 13, Bam 13, Martin 12 und Hero 13, super balanced, also wirklich kein Hero Ball. No pun intended. So wirklich, wirklich schön den Ball laufen lassen und das gibt mir schon Hoffnungen, dass das dann auch nochmal passieren kann. Und ich meine, das war jetzt on the road. Also dass so gute Shooting Nights gibt es eigentlich eher daheim, würde ich sagen. Also Boston ja auch im ersten Spiel daheim so gut geworfen. Vor allem sagt man, Rollenspieler treffen daheim besser. Also das im TD Garden zu machen, auswärts so gut zu treffen, einen Franchise-Record aufzustellen. Also ich weiß nicht, was die anderen, die davor waren, waren da mal welche mit Ray Allen, Miami, Shane Betty, waren da, Mike Miller, ein paar Spieler dabei oder eben die letzten Jahre in den Playoffs bestimmt auch mit Duncan Robinson und Max Drews und so. Aber ja, das war jetzt schon auswärts so gut zu treffen, ist schon selten. Aber ich glaube auch daheim finden sie nochmal was. Und ja, also ob wir schon Predictions machen sollen oder aber ich denke, es wird.
Wir kennen deine Prediction noch nicht.
Also puh, ich glaube, als Fan willst du ja immer nie einen Sieg aufschließen. Deswegen, also würde ich jetzt, hätte jetzt nie irgendwie drauf gewettet, aber ich bin schon, also sagen wir jetzt nach 1-1, muss ich Heat in 6 machen.
Heat in 6.
Das heißt, ja, oder sogar, sie können ja auch ein Spiel 7 gewinnen. Also, ja, ich muss, vor allem nach so einem Spiel kann ich jetzt nicht auf Boston tippen. Tut mir leid. Also, natürlich ist es
verstehe ich total.
Der bessere Tipp oder der bessere, der mehr Sinn macht. Aber hey, nach so einem Spiel, wenn sie so ein Spiel gewinnen können, Game 2 in Boston, ich würde sagen, die nächsten zwei Spiele werden gesplittet in Miami. Dann geht es 2-2 zu zurück nach Boston, dann wahrscheinlich 3-2 Boston und dann 3-3, 4-3. Also sowas kann ich mir vorstellen. Mhm. Game 7 kann alles passieren, aber ich denke schon, Boston ist jetzt auch motiviert und überlegt sich was für Game 3. Die haben, glaube ich, keinen Bock, schon wieder von Miami rausgekickt zu werden, ohne Jimmy Butler. Also das kann Tatum, das kann er nicht machen. Also das kann für seine Legacy, nein. Das darf er nicht zulassen, sorry. Also da ist er auch zu guter Spieler, das weiß man. Und dann, also weiß ich nicht, dann ist es Bosler, der das auch rauskriegt gegen ihn. Aber das will ich noch nicht glauben, wirklich. Aber natürlich hoffe ich und sende alle meine Energie in die Richtung, dass Miami diese Serie gewinnt. Aber ja. Ich gehe davon aus, dass Boston schon nochmal nicht das letzte Wort gesagt hat. Da glaube ich, stimmt mir David zu. Aber ich hoffe, und es wäre geil, eine lange Serie, freut sich jeder und es ist auch für einen neutralen Beobachter spannend. Hatten wir jetzt, korrigiert mich, das ist das erste Spiel, das ein Auswärtsteam gewonnen hat, oder?
Die Pacers waren die ersten.
Ja, genau, Pacers und Mavs haben beide Game 2 gewonnen, richtig. Aber der erste so Lower Seed, also die anderen waren 6-3 und 5-4 Matchup, also das erste Mal so ein richtiger Underdog, der gewonnen hat, würde ich sagen.
Genau, das ist richtig, ja. 7 und 8 Seeds hatten noch nicht gewonnen. Genau. Ja, und es ist auch krass jetzt, weil die ersten 12 Playoff-Spiele hat immer das Heimteam gewonnen, dann 3 Spiele in Folge das Auswärtsteam und jetzt mit den Thunder vorhin dann wieder ein Heimteam. Aber das ist Basketball, so kann es manchmal gehen. David, du hättest keinen Spaß an einer langen Serie, nehme ich mal an. Und wir brauchen einen neuen Tipp von dir, weil der Sweep ist schon durch. Was sagst du jetzt?
Ja, dann sage ich 5. Ich habe keine Lust darauf, mich darauf einzulassen. Ich möchte auch keine lange Serie.
Die gewinnen jetzt beide Spiele in Miami. Okay.
Ja, das ist der Plan, mein Plan. Ich bin auch schon seit 21 Stunden wach und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr, jetzt noch irgendwelche Schauder-Szenarien auszudenken.
Das ist fair.
Nachvollziehbar. Ja. Nee, du brauchst jetzt einen Rest nach dem Game, das verstehe ich.
Ja, wir hatten jetzt hier schon einige am Boden zerstörte Fans.
Das Problem ist aber, ich bin jetzt wieder topfit. Eben, während im letzten Viertel von Pelicans Thunder war ich so unfassbar müde, da bin ich zwar fast weggepennt. Und jetzt? Ja, jetzt bin ich wieder wach, ich weiß es nicht.
Jetzt musst du wach liegen und an deine Celtics denken. Ja, wir hatten natürlich in dem Boden zerstörten Luca im Pod nach Game 2 der Sixers. Ich meine, Game 1 war auch schon hart, aber Game 2 war dann natürlich, also eigentlich war nach beiden Spielen total durch. Game 1 Embiid verletzt und knapp verloren und Game 2 auch knapp verloren durch Ref-Fehlentscheidung. Wie wir mittlerweile wissen, Last Two-Minute-Report ist raus und sie haben zugegeben, es war ein Foul an Tyrese Maxey.
Das bringt immer viel dann, ja.
Ja, genau, das ist immer so, wir haben hier verkackt. Sorry, können wir nichts mehr dran ändern. Scheiß für euch, aber ist halt so.
Und also wenn du ein Lakers Diehard reingebracht hättest, dann wäre es dem auch so gegangen. Also ich bin ja auch noch so ein Lakers, zweites Lieblingsteam und LeBron Supporter und das war ja auch super tough. Also aus Lakers Sicht last second mit 20 vorne sein, endlich nach 10 Spielen gewinnen gegen Denver und dann wieder so zu verlieren. Die waren auch beide sehr angepisst, Davis und LeBron in der Postgame-Interview.
Ja, Davis war krass.
Ja. Jamal Murray made a shot.
Jamal Murray made a shot. Mike Trump.
Der hatte keinen Bock, darüber zu sprechen. Ja, für mich war es auch tough, back-to-back als LeBron-Fanboy. Und dann die Suns, die einfach scheiße zusammenspielen.
Puh, chancenlos bisher, ja.
Brutal. Also ich würde gerade lieber primär für die Heat routen als für die Suns, aber kann man sich ja nicht immer so rational aussuchen. Okay, David, wir wollen dich erlösen. Sebi, vielen Dank, dass du hier noch spontan reingekommen bist. Schauen wir mal, gerne, wie die Serie weiter verläuft. Dann können wir vielleicht nochmal bald über die Heat sprechen.
Also nach einem Sieg hast du mich immer an Bord.
Immer, mal schauen, immer, okay. Okay.
Guck, das hab ich da gesagt, Frontrunner, immer nur nach den Siegen.
oder nach der Serie auch. Also ich wäre bei einer 0-4 Serie auch reingekommen. Okay. Aber nach einem Sieg ist es natürlich ein bisschen spannender, ja, gebe ich schon zu.
Ja, also dann werden wir keinen gebrochenen Sebi hier im Pod erleben.
David seine Prediction kommt und es steht 4-1, dann schüttle ich ihm die Hand und sage, okay, jetzt viel Erfolg. Aber so haben wir nichts zu verlieren mit Rosie und Jimmy verletzt. Mal schauen, was passiert. Wird spannend zu erleben, auf jeden Fall.
Alles klar. Okay, Jungs, cool. Dann vielen Dank euch. Morgen gibt es natürlich den nächsten Pod auch hier im Feed. Da muss ich noch schauen, wann ich aufnehmen kann, beziehungsweise ob Luca den eventuell solo machen muss, weil ich kann morgen nicht unmittelbar nach den Spielen aufnehmen. Wir werden aber auf jeden Fall wieder live kommentieren. Heute Nacht Cavs Magic wahrscheinlich wieder das erste Viertel. Das wird sich wieder überschneiden und dann machen wir wahrscheinlich Sixers Knicks Game 3 in Philly, dann must win für die Sixers komplett und auch Nuggets Lakers Game 3 must win für die Lakers in LA. Ja, das wird spannend. Also morgen könnten hier ein paar Serien schon durch sein nach Spiel 3, falls die Teams, die 2-0 führen, auch 3-0 dann führen, weil von 0-3 ist, wie jeder weiß, noch nie ein Team zurückgekehrt. Auch wenn es die Seite fast geschafft hat.
Fast wird letzte passiert, ja.
Aber nur fast. Und jetzt lassen wir David auch in Ruhe. Danke David, danke Sebi, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und ich werde jetzt hier solo gleich noch ein paar News machen. Ciao Jungs.
Bis dann.
Alles klar. Ciao. Bis dann.
So, und wie angekündigt gibt es heute mal wieder ein NBA News Update. Diese Woche sind ja offensichtlich alle unsere Analyse-Pods auch im öffentlichen Feed, ausnahmsweise Promo-Woche, wenn ihr so wollt, seit Sonntag bis einschließlich Samstag danach. Wandert das alles wieder hinter die Paywall, wenn man so will. Ihr dürft gerne ein Abo abschließen auf steadyhq.com/jeden-tag-NBA, dann könnt ihr weiterhin alle unsere Folgen hören. Das ist unsere Unterstützungsplattform und nur weil wir da schon über 1100 Supporter haben, können wir das überhaupt machen, hier uns die Nächte um die Ohren schlagen, alles live gucken, kommentieren, morgens direkt für euch im Pod analysieren. News gibt's auch noch. Nächste Woche dann wieder hier, wahrscheinlich immer in aller Kürze, separat im öffentlichen Feed dazu. Machen wir dann so ein wöchentliches Format am Puls der Playoffs, werden wir das wahrscheinlich nennen, wo wir über ausgewählte Serien ein bisschen allgemeiner quatschen. Vielleicht auch Trends in den Playoffs, enttäuschende Spieler, Teams, positive Überraschungen und so weiter und so fort. Aber ab nächster Woche auf jeden Fall wieder nur noch die kurzen News-Pods wochentäglich und einmal die Woche noch ein Analyse-Pod. Wenn ihr mehr wollt, wie gesagt, gerne supporten auf steadyhq.com/jeden-tag-NBA. Dann könnt ihr auch in den Supporter-Discord reinkommen. Wie kommt ihr da rein? Einfach mir kurz schreiben, sobald ihr Supporter seid oder falls ihr auch schon supporten solltet, kurz eine Message schießen auf Steady direkt. Da gibt's so ein Chat-Tool. Dann sehe ich ja, dass ihr Supporter seid, denn das ist exklusiv für die Supporter, dass wir da untereinander bleiben. Es sind schon über 500 Supporter drin im Discord und da wird jeden Tag aktuell natürlich über die Playoffs diskutiert. Gestern zum Beispiel ausführlich über die Suns und ob das richtig war, für KD zu traden und für Bradley Beal und so weiter, das junge Team damals aufzubrechen. Was wären die Alternativen gewesen und so weiter und so fort. Und je mehr da noch reinkommen, desto besser. Ihr kriegt dann euren Einladungslink. Aber kommen wir zu den News der letzten 48 Stunden, müssten es mittlerweile sein. Wir haben den Sixth Man of the Year, nachdem gestern ja der Most Improved Player Award vergeben wurde. Ich habe kurz darüber gesprochen, es wurde Tyrese Maxey vor Kobe White und Alperen Şengün, ist heute der Sixth Man of the Year gekürt worden. Es wurde ganz knapp Naz Reid von den Minnesota Timberwolves mit 45 First-Place-Votes gegenüber Malik Monk, der 43 First-Place-Votes bekommen hat. Beide haben gleich viele Second-Place-Votes bekommen und gleich viele Third-Place-Votes. Deswegen hat Naz Reid im Endeffekt 352 Punkte bekommen und Malik Monk 342. Also das ist super, super knapp gewesen. Ich hätte Malik Monk vor Naz Reid gehabt. Ich hätte eigentlich Bogdan Bogdanovic als Sixth Man of the Year gehabt. Für mich war das der beste Spieler. Aber ich denke, dadurch, dass er bei den Hawks gezockt hat, die nur auf Platz 10 im Osten gelandet sind, ist das leider so ein bisschen untergegangen. Auch wenn sie mit ihm auf dem Feld eigentlich ziemlich gut unterwegs waren, kann ich nichts dafür, dass die Starter gesackt haben. Aber egal, es wurde Naz Reid, herzlichen Glückwunsch, hatte ich auch in meiner Top 3 oder Top 4. Malik Monk hatte ich auf 2, glaube ich, der hier auf 2 gelandet ist. Beim letzten Jeden Tag NBA Awards Pod, Bobby Portis Jr. ist Dritter geworden, mit riesigem Abstand 81 Punkte insgesamt bekommen. Den hatte ich nicht in meiner Top 4, sondern Norm Powell, der Vierter geworden ist. Bogdan Bogdanovic wurde nur Fünfter und das waren im Prinzip die Kandidaten, die überhaupt relevante Stimmen bekommen haben. So ein paar einzelne Stimmen haben noch José Alvarado, Russell Westbrook, TJ McConnell, Jonathan Isaac, Jaime Jaquez, Tim Hardaway und Bojan Bogdanovic bekommen. Es gibt ein paar Verletzungsupdates. Grayson Allen hat sich im letzten Spiel gegen die Minnesota Timberwolves verletzt und zwar den rechten Knöchel verstaucht. Der war ja schon im ersten Spiel umgeknickt gewesen, also war schon angeschlagen. Das wurde dann nochmal deutlich schlimmer in Spiel 2, nachdem er nochmal übel umgeknickt ist. Im dritten Viertel war dann fürs restliche Spiel draußen, was natürlich auch nicht geholfen hat. Die Röntgenuntersuchung nach dem Spiel war zumindest negativ, das heißt keine schlimmere Verletzung am Knöchel. Grayson Allen ist jetzt laut Coach Vogel day to day, aber so wie das aussah, fürchte ich, dass er mindestens das nächste Spiel verpassen wird, wenn nicht länger, aber wir werden sehen. Vielleicht stellt sich eine Wunderheilung ein. Es gibt ein Update für Zion Williamson, der fällt ja aktuell mit Erzerrung am linken Oberschenkel aus, am Hamstring, also am hinteren Oberschenkel. Der hat sich am Dienstag gegenüber den Medien zu seinem Status geäußert und hat gesagt, er gebe Vollgas in der Reha und es gäbe eine realistische Chance, dass er noch während dieser Playoffs zurückkehren könnte. Die Oberschenkelverletzung ist diesmal bei weitem nicht so schlimm als die von letzten Jahr, die am rechten Oberschenkel gewesen war. Zion hat sinngemäß gesagt, Zitat, ich wusste sofort, dass etwas passiert war, aber es fühlte sich viel weniger schlimm an als damals an der rechten Seite. An der rechten Seite war der Schmerz viel größer. Dieses Mal fühlte es sich nicht so an. Ich wusste nur, dass irgendwas los war. Die Verletzung ist ja 3 Minuten vor Schluss im Play-in-Spiel Platz 7 gegen Platz 8 gegen die Lakers. Letzte Woche passiert, also vor über einer Woche. Er soll nach Spiel 4 reevaluiert werden. Ihr habt jetzt vorhin die Analyse gehört von Pelicans Thunder. Ich weiß nicht, ob die Serie nach 4 Spielen noch weitergeht und ich weiß natürlich auch nicht, ob er nach der Revolution direkt zurückkehren wird. Die Pelicans müssten die Serie hier möglichst ausgeglichen gestalten und verlängern, damit Zion hier vielleicht nochmal eine Chance hat zu spielen. Ich glaube ehrlich gesagt leider nicht dran. Update zu Jared Vanderbilt. Da gab es vorhin ein Update. Sowohl Jared Vanderbilt als auch Christian Wood stehen zwar kurz vor einem Comeback, aber werden beide in Spiel 3 noch nicht spielen können gegen die Nuggets heute Nacht. Die Lakers liegen 0-2 hinten. Vielleicht hätte Ham was probiert mit einem von beiden. Ich würde es ehrlich gesagt nicht empfehlen. Mit Christian Wood bist du defensiv toast. Und mit Jared Vanderbilt leider offensiv. Das haben wir letztes Jahr schon in den Western Conference Finals gesehen. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass diese Verletzungen besonders viel ändern. Die Philadelphia 76ers wollen eine Beschwerde gegen die Schiedsrichterentscheidungen einreichen. Ein Sprecher der Sixers hat gegenüber ESPN verkündet, es gehe um die Gesamtleistung der Refs in den ersten beiden Spielen der Serie und die Sixers wollen deswegen bei der Liga eine offizielle Beschwerde einreichen. Auch Joel Embiid war nach Spiel 2 im Lockerroom sichtlich geknickt und frustriert und äußerte sich gegenüber den Journalisten unter anderem auch bezüglich der Schiedsrichter und nannte die Entscheidung der Refs in der Crunchtime, Zitat, fucking unacceptable. Embiid außerdem mit Ausblick auf die weitere Serie gegen die Knicks, sinngemäß, Zitat, wir werden die Serie gewinnen, wir wissen, was sie umstellen müssen, wir haben heute schon deutlich besser gespielt als in Spiel 1, wir sind das bessere Team und wir werden weiterkämpfen, wir werden das gewinnen. Das ist meine Ansage von Joel Embiid. Wie gesagt, der Last-Two-Minute-Report ist mittlerweile draußen und die Liga hat im Namen der Refs in Anführungsstrichen zugegeben, dass da das Foul an Maxi nicht gepfiffen worden war und das hätte wahrscheinlich den Sieg für die Sixers bedeutet. Aber wir werden es nicht erfahren, wir können es nicht mehr ändern und so ist es nun mal. Nikola Jokic hat ja gegen die Lakers in Spiel 2 27 Punkte, 20 Rebounds und 10 Assists aufgelegt. Das war sein viertes Spiel mit mindestens 20, 20 und 10 in den Playoffs. Damit zieht Jokic mit Rekordhalter Wilt Chamberlain gleich. Der hatte ebenfalls 4 Playoff-Spiele mit mindestens 20, 20 und 10 in den drei Hauptkategorien Rebounds, Punkte und Assists. Es gibt ein kurzes Update zum Streit unter den Besitzern der Minnesota Timberwolves. Wir haben in den letzten Wochen hier beim Jeden Tag NBA News Update ja immer ausführlich über die Streitigkeiten zwischen dem aktuellen Mehrheitseigner Glenn Taylor und den planmäßig neuen Besitzern Mark Lowry und Alex Rodriguez berichtet. Nochmal in aller Kürze, Glenn Taylor hatte den Eigentümerwechsel bis auf weiteres gestoppt und möchte vom Verkauf zurücktreten, weil die Käufer Lowry und Rodriguez seiner Meinung nach die in den Verkaufsbedingungen festgelegten Fristen nicht eingehalten hätten. Lowry und Rodriguez bestreiten das vehement und möchten die Übernahme der Mehrheitsanteile schnellstmöglich durchziehen. Neue Info von Adrian Wojnarowskis Quellen von ESPN sind, für den 1. Mai ist ein erstes Vermittlungstreffen zwischen beiden Parteien in Minneapolis geplant. Im ursprünglichen Kaufvertrag ist festgelegt, dass ein Vermittlungstreffen der erste Lösungsschritt im Fall von Konflikten zwischen den Parteien sein muss. Letztes ausführliches Update unsererseits zum Übernahmestreit bei den Wolves war im Newspot vom 11. April, also gerne nochmal da reinhören, falls euch die Sache näher interessiert und ihr es noch nicht mitbekommen hattet. Die Liga will sich laut Adam Silver bis auf weiteres aus den Diskussionen raushalten. Noch ein kleines Detail dazu, was ich gestern gelesen hatte, ist, dass Glenn Taylor neulich 3% der Anteile gekauft hat von einem Minderheitseigner, damit er weiterhin die Mehrheitsanteile behält gegenüber Lowry und Rodriguez. Denen gehören bisher, glaube ich, 36% und Glenn Taylor jetzt 39% stand jetzt. Also hat er bis auf weiteres noch die Mehrheitsanteile. Das war, wenn es stimmt, ein sneaky Move von Glenn Taylor. Alle beiden Parteien waren ja auch bei Spiel 2 gegen die Suns letzte Nacht. Courtside saß natürlich nicht nebeneinander, während die hier gerade offensichtlich Beef haben. Aber es ist schon eine sehr, sehr komische Situation und hat natürlich auch großen Einfluss darauf, was im Sommer mit den Wolves Personal passiert. Denn die Wolves sind sehr teuer und es gab schon erste Berichte, dass Glenn Taylor jetzt unter anderem nicht mehr verkaufen möchte, weil halt klar wurde, dass Laurie und Rodriguez die Payroll kürzen werden. Und das geht natürlich nur, wenn man integrale Bestandteile des Kerns der Wolves wegtradet, die aktuell 2-0 in den Playoffs gegen die Suns führen und Dritter wurden im Westen und ja, die beste Saison seit mindestens 2004 zocken. Es könnte natürlich noch die beste Saison in der Franchise-Geschichte werden, je nach weiterem Verlauf. Malik Monk möchte bei den Kings bleiben. Monk wird im Sommer Unrestricted Free Agent, wurde jetzt Zweiter beim Sixth Man of the Year. Monk hat jetzt auf die Frage, ob er sich in einer perfekten Welt weiter bei den Kings sieht, definitiv geantwortet und die Kings wollen Monk laut einem Kings Beatwriter auch behalten. Problem könnte der Salary Cap der Kings werden. Die Kings werden im Sommer vermutlich über dem Cap liegen. Teams mit Cap Space könnten Monk finanziell bessere Angebote unterbreiten. Monk wisse wohl, dass er woanders mehr Geld verdienen könne, sei sich aber auch bewusst, dass er in Sacramento zuletzt zwei persönlich herausragende Saisons gespielt hat und für mehr Geld das tolle Umfeld in Sacramento zurücklassen müsste. Abschließend gab er folgenden Ausblick auf den Sommer. Ich denke, es wird sich alles zum Guten wenden. Zitat Ende. JJ Redick wurde zum Head Coaching Vorstellungsgespräch bei den Hornets eingeladen. Meldung von Shams Charania am Dienstag. Redick kriegt ein Vorstellungsgespräch in Charlotte, hat aktive NBA-Karriere ja 2021 beendet. Seither ist er vor allem in den NBA-Medien tätig, als Expertenkommentator bei ESPN und hat ja auch mehrere eigene Podcasts, unter anderem der neue mit LeBron James, über den wir an dieser Stelle auch schon berichtet haben. Redick hat schon länger Interesse an der Coaching-Karriere bekundet, bekam letzten Sommer bereits ein Vorstellungsgespräch bei den Toronto Raptors während deren Headcoaching-Suche. Der Posten ging dann aber an Darko Rajakovic. Die Suche nach einem neuen Coach der Hornets läuft jetzt seit knapp 3 Wochen, nachdem der Rücktritt von Steve Clifford zum Ende der abgelaufenen Saison verkündet worden war. Weitere Kandidaten für den Headcoaching-Posten bei den Hornets laut seriösen Quellen, also Walsh und Charms, darüber haben wir in den letzten Wochen auch schon öfter berichtet, sind weiterhin Nuggets Assistant Coach David Adelman, Celtics Assistant Coach Charles Lee, Lindsey Harding von den Stockton Kings aus der G-League, Clippers Assistant Coach Jay Larenaga, Lakers Assistant Coach Jordan Ott und auch Jerry Stackhouse, der schon Vanderbilt und die Raptors 905 in der G-League gecoacht hat. Außerdem Rockets Assistant Coach Royal Ivy. Es gibt eine Änderung im Bulls Coaching Staff. Der Assistant Coach Maurice Cheeks, der seit 2020 bei den Bulls war, wird sich von seiner Vollzeitrolle auf der Bank neben Billy Donovan zurückziehen, könnte eventuell eine andere Rolle im Coaching Staff übernehmen. Das stehe aber noch nicht fest. Die Rolle von Cheeks als Lead Assistant übernimmt dann John Bryant, der seit 2021 Assistant bei den Bulls ist. Bryant war zuvor Assistant bei den Sixers gewesen. Bisherige Assistant Coach Chris Fleming wird nicht mehr Teil des zukünftigen Bulls Coaching Staff sein, laut Shams Charania. Das war's mit den News für heute und auch mit diesem Podcast für heute. Ich wollte mich an der Stelle nochmal dafür entschuldigen, dass gestern die Audioqualität suboptimal war, sag ich mal. Klang ein bisschen nach Blechdose. Ich habe leider erst nach der Aufnahme bemerkt, dass sich automatisch meine AirPods mit dem Aufnahmetool verbunden hatten und da ist die Qualität halt leider minderwertig und nicht mit meinem normalen externen Mic zu vergleichen. Es war natürlich keine Option, den Pod dann nochmal neu aufzunehmen. Ich wollte euch aber auch nicht vorenthalten, deswegen habe ich dann einfach rausgehauen. Es hat sich auch bis jetzt niemand darüber beschwert, deswegen hoffe ich, das war noch zumutbar. Sollte natürlich trotzdem nicht vorkommen, aber so alle paar Jahre passiert halt irgendwie so ein Quatsch und ich hatte jetzt in den letzten beiden Pods relativ viel Quatsch. Ich habe es ja im vorletzten schon erwähnt, da mussten wir ungefähr die erste halbe Stunde nochmal neu aufnehmen, weil die Aufnahme nicht mitgelaufen war, aus irgendeinem Grund, den ich mir immer noch nicht ganz erklären kann. Danach hatte ich erstmal noch eine Version mit einem Schnittfehler rausgehauen. Die hatte ich dann aber ein paar Stunden später ersetzt durch die korrekte Version des Pods. Falls ihr das gestern nicht gehört habt, da habe ich es auch nochmal gesagt, der Pod mit dem blauen Logo von vorgestern ist der, wo auch nach einer Stunde nicht alles auf einmal verschoben ist und nicht mehr wirklich anhörbar, nicht der mit dem orangenen Logo. Also falls ihr da den Pod abgebrochen habt, den aber eigentlich zu Ende hören wolltet, dann könnt ihr das immer noch tun. Ihr müsst halt nur die alte Folge löschen und nochmal neu runterladen und gucken, dass es die mit dem blauen Logo ist. Und dann halt gestern noch der Quatsch mit dem falschen Mikrofon. Sorry dafür, danke für euer Verständnis. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann der Pod morgen droppt und ob ich da dabei sein werde oder ob Luca den dann solo macht, aber es wird dann früher oder später auf jeden Fall auch eine Analyse der Spiele von heute Nacht geben. Ich freue mich drauf, danke fürs Zuhören und bis dahin.